Stell dir vor, die Tür der Gemeinde wird auf einmal aufgestoßen dort hinten. Maskierte und bewaffnete Männer stürmen hinein und nehmen uns alle als Geißel. Sie wollen aber kein Lösegeld, sondern sie wollen Christen töten. Also gehen sie von Person zu Person und fragen, bist du ein wahrer Christ? Die Antwort entscheidet zwischen Leben und Tod. Und sie sind schon bei der Person neben dir angekommen. Da hörst du schon die Frage, bist du ein Christ? Ein lauter Knall und schon sind sie bei dir angekommen. Was würdest du sagen? Was wäre dein Zeugnis? Eine unvorstellbare Situation, richtig? Doch was wäre deine Antwort? Oder stell dir vor, du gehst zum Arzt mit einem Verdacht auf einen Magen-Darm-Virus, der ja auch zurzeit rumgeht. Und nach einigen Untersuchungen stellt sich heraus, du hast Krebs im Endstadium und hast nur noch wenige Wochen zu leben. Was würde dir durch den Kopf gehen? Was würdest du tun? Was würdest du an den letzten Tagen deines Lebens machen? Mit wem würdest du Zeit verbringen? Sagst du vielleicht, meine Güte, ist ja dramatisch heute am Anfang. Okay, dann stell dir vor, du gewinnst 10 Millionen Euro. Endlich, oder? Was würdest du also mit diesem Geld machen? Wie würde dein Leben sich verändern? Und noch eins, stell dir vor, du findest endlich den perfekten Partner fürs Leben. Und es ist der perfekte Partner, wie du meinst. Doch dann nach ein paar Treffen merkst du, oh, er ist ja gar kein Christ. Was tust du? Was wäre deine Reaktion und was wäre deine Entscheidung? Was wäre deine Reaktion bei all diesen vier Szenarien? Würdest du Christus klar bekennen oder würdest du einfach sagen, nee, ich bin kein Christ, bin nur so heute hier, wurde hingeschleppt? Würdest du Zeit mit deiner Familie verbringen an den letzten Tagen und Menschen von dem einen Erlöser Jesus Christus erzählen und deinen Herrn für seinen perfekten, souveränen Willen und seinen perfekten und souveränen Plan in deinem Leben preisen, solange wie du noch Zeit hast? Oder würdest du fluchen und die letzten Tage auf den Kopf hauen? Würdest du mit dem anvertrauten Gut Gott alle Ehre geben, ihm und seinem Reich dienen, indem du es weise für die Ewigkeit einsetzt? Oder baust du dir dein eigenes Reich hier auf Erden mit all den Genüssen der Welt? Und bei der letzten Situation würdest du sagen, hey, du brauchst Christus. Komm zur Gemeinde, lerne Christus kennen, denn ohne Christus können wir nicht zusammen sein. Und selbst wenn du Christus kennenlernst, müssen wir prüfen, ob es Gottes Wille ist. Oder sagst du, ach egal, es passt einfach so perfekt und nicht jeder ist perfekt. Und mit dem Christsein passt schon irgendwann. Ich werde schon helfen, dass du dich veränderst. Wie würde deine Reaktion aussehen? Was würdest du tun? Es ist die ganz klare Frage an dein Herz. Bleibst du standhaft beim Herrn und bei seinem Wort oder würdest du dem Herrscher dieser Erde der Sünde folgen? Verdreht durch Sorgen, Anfechtungen im Reichtum und den Begierden dieser Weltzeit. Was wäre deine Frucht? Was würde dein Denken, dein Reden und dein Handeln offenbaren, wer du wirklich bist? Denn darum geht es in unserer Stelle in Markus 4, 13 bis 20, wo wir weitermachen wollen heute. Wir haben letzten Sonntag angefangen mit Vers 1 bis 12 mit dem Gleichnis vom Seemann. Ein sehr, sehr bekanntes Gleichnis, wo wir heute weitermachen wollen mit dem Titel für die Predigt heute Morgen, wie es im Wochenblatt steht, hast du ein totes oder ein lebendiges Herz? Und wir machen heute Teil 1, nächsten Sonntag Teil 2. Manchmal ist es so beim Studieren, dann merkt man, oh, es gibt so viel zu sagen, machen wir einfach zwei Predigten draus. Und Markus 4, 13 bis 20 und heute 13 bis 17 zeigt uns hier vier Herzensreaktionen, also 13 bis 20, vier Herzensreaktionen auf Gottes Wort, damit du dein eigenes Herz prüfen kannst und damit du die Menschen um dich herum besser verstehst. Und wir gucken uns heute die ersten zwei Herzensreaktionen an. Also nachdem Jesus in Kapitel 3 sich noch gegen alle möglichen Anfeindungen, Anfechtungen wehren musste, um seiner Berufung unbeirrt nachzufolgen, widmet er sich nun ein Kapitel vor seiner Lieblingsaufgabe und es ist die Verkündigung von Gottes Wort. Das war es, wofür er gebrannt hat. Gottes Wort lernen. Doch hier in Kapitel 4 in Markus geschieht ein radikaler Wechsel in den Lehren von Jesu. Denn nun, von nun an lehrte er zum Volk nur noch in Gleichnissen. Und er sagt es hier in Markus 4,34, wenn ihr ein bisschen weiter schaut, so deutlich, ohne Gleichnis, aber redete Jesus nicht mehr zu ihnen. Nicht mehr zum Volk, ohne Gleichnis, so wichtig. Jetzt die Frage, wie wir letztes Mal schon gehört haben, einfach um das aufzufrischen, was sind eigentlich nochmal Gleichnisse? Und ganz einfach beschrieben, es sind bildliche Geschichten mit einer himmlischen Bedeutung. Doch viel wichtiger ist die Frage, warum lehrte Jesus eigentlich nun in Gleichnissen? Warum diese Bildersprache? Warum lehrt er nicht weiter offen und klar zu den Menschen? Wieso diese komische Art zu predigen? Und Jesus selbst gibt uns die Antwort, weil selbst seine Jünger zu ihm kamen in Vers 10 und sagen, hä, erklär uns mal dieses Gleichnis. Wieder die Jünger, bestimmt Petrus als Erster. Und Jesus selbst gibt uns hier die Antwort in 11 und 12 in Markus 4, doch besser erklärt an unserer Parallelstelle in Matthäus 13. Wenn ihr da hinblättern wollt, da befinden wir uns jetzt zur weiteren Einleitung. In unserem Text, Matthäus 13, 10 bis 17, erklärt Jesus seinen Jüngern mit ein paar weiteren, warum er in Gleichnissen jetzt predigt. Und da sagt er in Matthäus 13, 10 bis 17, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Stopp hier. Eine Aussage, die du vielleicht schon so oft gelesen hast und die vielleicht nicht so viel dabei gedacht hast, aber es ist eine bahnbrechende Aussage von Jesus hier. Denn er macht klar, euch, nicht dem Volk, euch, die ihr Teil des Reiches seid, die ihr Christen seid, die ihr gläubig seid, ist es zuteil geworden, die Geheimnisse Gottes zu verstehen. Und Geheimnisse spricht von Wahrheiten, die bis dahin verborgen waren, die man nicht erkennen konnte. Doch nun wurde es diesen Jüngern des Teil des Reiches offenbar gemacht. Sie konnten erkennen und verstehen. In Markus heißt es erkennen. Und das spricht von einem persönlichen, intimen, wirklichen Wissen. Jeder kann vielleicht Gottes Wort intellektuell verstehen, doch wirklich erkennen, wirklich verstehen, was Gottes Wort zu sagen hat, das ist eine Gnadengabe Gottes. Das ist die wichtigste Aussage hier am Anfang. Es ist eine Gnadengabe Gottes, dass du das Wort Gottes auch wirklich verstehen kannst und es dir offenbar gemacht wurde. Weiter in 12b, hier in Matthäus 13. Jenen aber, der Kontrast, ist es nicht gegeben, wen? Die draußen sind, die keine Christen sind, die nicht Teil des Reiches sind, ist es nicht gegeben worden, das Wort Gottes zu verstehen, es tief im Herzen zu erkennen. Vers 13, denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Das ist so eine unglaublich wichtige Aussage. Jesus macht klar, die Gleichnisse, die er jetzt lehrte, sind zum Segen für alle die, die Teil des Reiches sind. Aber sie sind was für alle die, die draußen sind? Sie sind ein Gericht für oder über den Sünder. Damit sie nicht verstehen, sondern in der Verstocktheit bleiben. Und jetzt könnte man wieder sagen, warum macht Gott das so? Ich meine, warum offenbart Gott den einen sein Wort und den anderen nicht? Das ist doch unfair. Das ist eine Ungerechtigkeit. Ach so, wir wollen also Gerechtigkeit. Was wäre denn Gerechtigkeit? Was wäre faire Gleichberechtigung? Keiner dürfte das Wort Gottes hören und verstehen, richtig? Warum nicht? Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt. Keiner von uns hat Anrecht darauf. Doch Gott, wer? Gott. Wer? Gott hat sich in seiner Allmacht, in seinem perfekten, souveränen Willen entschieden und bestimmt, einigen sein Wort zu offenbaren, damit sie es wirklich tief im Herzen verstehen und erkennen, wer Jesus Christus ist. Wie Jesus selbst in Matthäus 11, 25 bis 27 deutlich macht, hört kurz zu. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. So wichtig. Das ist das Gnadengeschenk Gottes an dich, Jesus Christus zu erkennen. Und die Gnade Gottes ist nicht ein Ende, sondern ein Anfang deines neuen Lebens in Christus. Doch für alle anderen, die nicht verstehen, nicht erkennen, ist es ein Gericht, das jetzt schon angefangen hat. Und es ist so wichtig zu verstehen, aber auch so wichtig. Und es ist so entscheidend auch bei der Predigt heute. Wo Gericht und Sünde klar angesprochen und verkündigt wird, gibt es immer was? Raum zur Buße. Und das war, was Jesus immer wieder gemacht hat. Wo Gericht angesprochen wurde, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Wer umkehrt und Buße tut, das war seine ganze Botschaft. Höre auf Gottes Wort. Und nun fährt Jesus hier in Markus 4, in Vers 13, weiter fort in unserem Text heute. Da sagt er nun zu seinen Jüngern, die zu ihm kamen und sagen, hey, wir verstehen es auch nicht. Und er sagt, oh nein. Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Was bedeutet das? Ganz einfach. Das Gleichnis hier vom Seemann und den verschiedenen Böden ist das Schlüsselgleichnis. Wenn du dieses Gleichnis verstehst, dann verstehst du alle anderen Gleichnisse. Das ist die Aussage hier. Doch die Frage ist ja, warum ist das ein Schlüsselereignis? Es ist nicht ein Schlüsselereignis, weil wir hier in diesem Gleichnis die verschiedenen evangelistischen Herangehensweisen erkennen. Und nein, es ist auch kein Schlüsselereignis, weil wir die verschiedenen Arten von Christen hier sehen. Nein, das ist nicht die Bedeutung dieses Gleichnisses, sondern Jesus gibt hier seinen 12 Jüngern, und das ist so wichtig hier, er nimmt sie zur Seite, den 12 Jüngern mit ein paar Auserwählten, und gibt ihnen hier einen exklusiven Einblick, eine exklusive Offenbarung von dem Herzen, der Beschaffenheit des Herzens vom Menschen und wie das Herz auf Gottes Wort reagiert. Darauf kommt es hier an in diesem Gleichnis. Leute, Gottes Wort macht klar, nur Gott allein schaut ins Herz. Der Mensch sieht nur was Äußeres. Er kann das Herz nicht sehen, aber Gott sieht es. Doch hier, in diesem Gleichnis, gibt uns Gott einen exklusiven Einblick in etwas, was wir sonst gar nicht sehen können. Und dazu gebraucht Jesus dieses geläufige Bild vom Seemann, ja, der Samen ausstreut, welches dann auf die unterschiedlichen Böden fällt. Und im Fokus steht hier nicht der Seemann, im Fokus steht hier nicht der Samen, sondern der Fokus liegt hier auf die Böden. Und Jesus erklärt in unserem Abschnitt heute, einfach um weiter reinzukommen, erklärt, der Same, der hier ausgestreut wird, ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Es ist das ganze Evangelium von der Gnade Gottes. Es ist der Aufruf des Glaubens, der Buße, der Umkehr, der Gnade, der Vergebung und des einem Leben in Jesus Christus. Das ist das ganze Evangelium, der Same, der ausgestreut wird in die Welt. Und dieses Wort trifft nun auf die unterschiedlichen Herzen mit unterschiedlichen Reaktionen, so wie das Herz beschaffen ist. Das ist der ganze Hauptfokus hier. Und Jesus macht hier klar, und das ist auch so wichtig vorab zu sagen, um gleich wieder Verwirrung auszuradieren, die ersten drei Böden beschreibt drei tote Herzen, drei verlorene Herzen, drei Nichtchristen. Und der letzte Boden allein beschreibt das lebendige, fruchtbare Herz eines wahren Christen. Und doch drängt sich hier die Frage auf, warum eigentlich das Ganze? Ja? Vielleicht einige von euch, die dieses Gleichnis schon kennen, viel mit Menschen zu tun haben. Eigentlich ist es doch ein bisschen Qual, oder? Hier diesen Einblick zu bekommen ins Herz. Weil wir so oft daran verzweifeln, Menschen zu beurteilen, wie ist eigentlich ihr Herz? Was ist eigentlich los? Was ist eigentlich mit dieser Person? Ist sie errettet oder nicht? Warum dieses Ganze? Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Jesus hier eine Sache machen will. Er nimmt sich seine 12 Jünger und diese Handvoll Auserwählte und möchte sie zurüsten für den Dienst. Denn in der Parallelstelle ist es kurz bevor sie ausgesandt werden. Und er will zu ihnen sagen, ich erkläre euch jetzt dieses Gleichnis, damit ihr erstens euer eigenes Herz prüft, wie es beschaffen ist. Denkt immer daran, bei den 12 Jüngern war wer dabei? Judas. Er will also seine Jünger zurüsten und sagen, ich gebe euch einen Einblick ins Herz, damit ihr euer Herz versteht, die wahre Frucht und die falsche Frucht und damit ihr andere Menschen um euch herum versteht. Denn was werden wir ganz oft erleben in unserem Leben? Das Gottes Wort wird einfach abgelehnt. Die Botschaft wird einfach abgelehnt. Und es war damals schon so, all die religiösen Leiter, wie alle Menschen heute, es gibt so viele, die die Botschaft ablehnen. Aber es gibt auch die, und deswegen sagt es Jesus auch, damit wir die verstehen, die sich Christen nennen, aber nicht so wandeln wie Gottes Wort. Solche, deren Leben erfüllt ist mit Lust, Zorn und Selbstsucht, ohne Buße und Umkehr und sich dennoch Christen nennen. Damit wir solche verstehen, die alle 4 Wochen zur Gemeinde kommen, solche, die nie in der Bibel lesen, solche, mit denen du jahrelang engen Kontakt hast und die auf einmal dann aus deinem Leben verschwinden und solche, die sich Christen nennen, auf einmal aus der Gemeinde verschwinden. All das macht der Herr, um uns zuzurüsten und uns zu erklären, wie das Herz eines Menschen beschaffen ist und wie es auf Gottes Wort reagiert. Seid ihr gespannt drauf? Ich auch. Also lasst uns anfangen mit den ersten zwei Herzensreaktionen auf Gottes Wort, damit du dein eigenes Herz überprüfst und die Menschen besser verstehen kannst um dich herum. Das erste Herz, was wir hier sehen können, die erste Herzensreaktion, es ist das verhärtete Herz in 14 und 15. Lass uns nun eintauchen in diesen Text hier, 14, 15 in Markus 4, wo Jesus nun anfängt, seine Jünger zuzurüsten und ihnen zu erklären, was das Gleichnis zu sagen hat. Und da sagt er, der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Hier sehen wir also das erste Herz, das verhärtete Herz. Und es ist so wichtig, wenn Jesus Bildersprache benutzt, dann lasst uns eine Sache tun, es uns bildlich vorstellen. Denn es ist sehr, sehr einfach, oder? Ich meine, wenn wir hier Herbst, die schönste Zeit zum Spazieren gehen, oder? Ab in den Wald. Und welchen Weg folgen wir dann? Meistens durch den Wald, den Trampelpfad, oder? Ist ganz einfach zu sehen. Er ist platt getrampelt, da wächst nichts, da ist alles platt und du läufst ihn nach. Wir haben den gleichen Trampelpfad bei uns im Garten hinten, auf der Terrasse. Das ist der Weg, den man erkennen kann, wo meine Kinder 100.000 Mal rausgerannt sind. Dort wächst nichts mehr. Es ist platt getrampelt. Und jedes Jahr das gleiche Bild, was meine Frau beobachtet. Ich gehe raus, versuche den Boden ein bisschen zu lockern, weil er so hart ist, streue ein paar Samen aus, um endlich meinen englischen Rasen wieder da zu genießen. Doch was passiert, wenn ich es ausgestreut habe und ich gehe rein, um einfach mal ein Wasserglas zu trinken? Die Spatzen feiern eine Gartenparty und essen sich an meinen Samen satt. Und wenn ich dann wieder rauskomme, um es zu bewässern, was passiert dann? Alle Samen werden weggeschwemmt. Warum ist es so? Weil der Boden verhärtet ist. Er hat gar keinen Halt für die Samen. Es ist gar keine Chance einzudringen, weil sofort alle möglichen Angriffe lauern, um die Saat zu zerstören. Und so ist es das Herz eines verhärteten Menschen. Gottes Wort prallt an ihm einfach ab. Du kannst den Samen nehmen und werfen. Pum. Es prallt ab. Es hat überhaupt keine Chance einzudringen, weil sein Herz verhärtet ist. Die Parallelstelle in Matthäus 13, 19, wo wir immer wieder hinsprengen wollen, oder Lukas 8, sagt, so oft jemand das Wort vom Reich hört. Das ist so spannend. So oft. Es sind also nicht die Leute, die das Wort nie hören, sondern er hört es. Doch, er sagt, und sie verstehen nicht. Er hört das Wort, doch er versteht das Wort nicht. Und er will es nicht verstehen. 1. Korinther 1,18 sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Es ist ihnen eine Torheit. Gottes Wort und Gott selbst sind ihnen komplett gleichgültig. Es ist eine Torheit. Und wir alle kennen doch solch verhärtete Menschen. Ist es nicht so? Und ihre Reaktion. Wir müssen nicht nur hier aus der Straße oder aus der Tür heute gehen auf die Straße. Und was hören wir? Oft, wenn wir Evangelisation machen, bleib mir weg mit dem Evangelium, bleib mir weg mit Gott, bleib mir weg mit der Bibel, bleib mir weg mit Jesus, ich brauche keinen Gott, ich brauche das alles nicht, so ein Quatsch. Das ist nichts für mich. Mir doch egal, was nach dem Tod passiert, haben wir auch oft, das sehe ich dann. Sind das nicht die Reaktionen, wenn wir auf die Straße gehen und Menschen von Jesus erzählen? Und es wird immer, immer mehr. Aber nicht nur auf der Straße gibt es solche Menschen, sondern solche Menschen kommen auch sonntags in die Gemeinde. Solche Menschen sitzen hier sonntags oder auch an all den Feiertagen. Sie sitzen hier und wir sehen sie immer mit dem starren Blick. Sie hören, aber sie wollen nicht verstehen. Sie sehen, aber sie wollen nicht erkennen. Warum? Weil sie kein Interesse haben am Evangelium. Sie bewegen vielleicht ihren Mund, sie stehen auf, wenn wir aufstehen. Sie sind immer dabei, doch da ist überhaupt kein Leben. Sie sind eine leere, tote Hülle. Doch warum ist es so? Ich meine, es sind doch Menschen, über die wir uns immer wieder wundern. Wir sehen sie irgendwie immer wieder, aber in Wirklichkeit, das ist nichts. Ja? Diese Gemeindeleichen, die wir manchmal sehen. Und dann fragen wir uns, ist unsere Verkündigung wirklich so schlecht? Sind wir wirklich so flach? Dienen wir einfach ihnen nicht genug? Und ja, das kann mit hineinwirken, aber nein, denn sie haben ein totes, ein verhärtetes Herz und Gottes Wort hat keine Chance einzudringen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen bei diesem Gleichnis, wer kann Herzen verändern? Wer kann Herzen öffnen? Wer verändert Menschen? Gott allein, nicht wir. Jeremia 24,7, Hesekiel 36, 26, macht es so klar. Gott allein verändert Herzen. Gott allein öffnet Herzen. Nicht wir, nicht unsere Methoden, nicht unsere Herangehensweisen, sondern Gott allein entscheidet. Denn wenn das Herz verhärtet ist, dann hat es keine Chance, Gottes Wort aufzunehmen. Keine Chance. Doch interessanterweise ist hier bei dem ersten Herz, prallt es nicht nur ab, sondern und bleibt dann auf der Oberfläche liegen und, stirbt, sondern was passiert hier noch? Schaut in den Text. Sondern Satan kommt und nimmt es sogleich, sofort, augenblicklich weg. Noch bevor der Gottesdienst vorbei ist und sie rausgekommen ist, ist das Wort weg bei ihnen. Damit nichts übrig bleibt. Und das ist interessant, der einzige Boden von den dreien, von dem Ungläubigen, wo Satan aktiv das Wort sofort wegnimmt. Nur bei diesem ersten. Die Frage ist, warum? Parallelstelle Lukas 8, 12. Da heißt es, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. Exakt gleich. Und dann sagt er, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Das ist die größte Angst und Sorge von Satan, dass das Wort, auch wenn du ein verhärtetes Herz hast, trotzdem in deinem Leben präsent bleibt und dann irgendwann wirkt. Deswegen kommt er und nimmt es dir weg. Das ist Satan, der aktiv diese toten, versklavten Menschen die ganze Zeit dem Wort Gottes entraubt, dass nichts übrig bleibt. Und doch ist es so wichtig zu verstehen, dass diese verhärteten Menschen nicht frei sind von ihrer Verantwortung. Gott ist souverän in der Rettung. Doch die Verantwortung des Menschen ist was? Zu hören. Zu hören und Buße zu tun, zu reagieren. Höre das Evangelium und tu Buße, wenn du ein verhärtetes Herz hast. Es ist die Chance an dich heute wieder. Denn wenn du in einer Verhärtung bleibst und verharrst, bist du für immer verloren. Spurgeon sagte an dieser Stelle einmal so eindringlich, wenn Menschen Gott so sehr hassen, dass sie seine Errettung einfach nicht annehmen, wenn sie sich weigern, Vergebung zu erlangen durch das kostbare Blut Jesu, wenn sie eher verdammt sein wollen, als sich mit Gott zu versöhnen, dann zeigt es, dass ihr Herz total verdorben ist. Das Kreuz abzulehnen ist der klarste Beweis eines verdorbenen Herzens. Und er fügt hinzu, oh, was würden Verdammte in der Hölle geben für eine einzige Predigt, um es noch einmal zu hören. Leute, noch ist es nicht zu spät. Höre das Evangelium. Höre Gottes Wort. Aber eine andere Frage, die ich mir auch bei der Predigt gestellt habe, bei der Vorbereitung, was können wir tun? Ja, das ist so wichtig bei dieser, was können wir tun? Ja, weil wir immer wieder auch mit denen zu tun haben. Was können wir tun? Wichtig, wir können Herzen nicht verändern. Es gibt hier keine ABC-Methode, wo ich heute rausgehe und dann trefft ihr werdet das verhärtete Herz verändern. Nein, sondern geht auf die Knie, betet, dass Gott die Herzen öffnet. Betet. Wir beten zu wenig für diese Menschen, weil Gott kann allein das steinige Herz rausnehmen und ein fleischernes Herz reintun. Und dann, was können wir noch tun? Streue Gottes Wort mehr aus. Ich habe mir so vorgestellt, wenn Satan kommt mit seinen Dämonen, um es wegzumachen, lassen sie ihn richtig ins Schwitzen bringen. Ja? Gottes Wort ausstreuen, ohne Ende, dass sie die ganze Zeit nur zu tun haben. Weil sie wissen, Gottes Wort wirkt. Sie wissen nach Hebräer 4,12, Gottes Wort allein ist lebendig und wirksam und es wird wirken. Also lasst es uns ausstreuen. Jesaja 55,11 sagt es so klar, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, was Gott gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das ist unser ganzer Auftrag. Nicht nur, ja, das, was können wir machen? Ach, nur Gottes Wort ausstreuen. Nein, das ist unser ganzer Auftrag. Und dann lass Gott wirken. Und es ist so wichtig, dass wir da auch nicht wieder von der anderen Seite runterfallen. Nur weil du Mr. Power-Ausstreuer bist. Gerade bei den Liebsten in deinem Leben ist es keine 100% Garantie, dass sie wirklich wiedergeboren werden. Sondern es ist Gottes perfekter, souveräner Wille. Er wirkt, wo er will, wann er will und wie er es will. Und darauf müssen wir vertrauen. Weil Gott ist gut, Gott ist perfekt und alles geschieht nach seinem Willen. Amen. Das ist das verhärtete Herz. Und das bringt uns gleich zu der zweiten Herzensreaktion. Das zweite Herz, damit du dein Herz überprüfst, und damit du die Menschen um dich herum besser verstehst. Und das zweite ist das oberflächliche Herz hier in Vers 16 und 17. Lass uns wieder eintauchen in den Text in Markus 4. Da spricht der Herr weiter, erklärend zu seinen Jüngern und der Handvoll und uns. Und gleicherweise, wichtiges Wort, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Nochmal, wenn wir Bildersprache haben, lasst uns diesen Boden bildlich vorstellen. Denn hier sehen wir keinen Boden, ja, den Ackerboden und dann diese dicken Felsen überall. Nein, das ist nicht gemeint, sondern es ist ein Boden, und wir haben den ganz viel in Finnland, sieht aus wie jeder andere Boden. Doch wenn du dann den Spaten ansetzt und reinhaust, was ist das Geräusch? Ah, oh, das tut weh im ganzen Körper, oder? Dieses Bang, 15, 20 Zentimeter drunter Felsen. So ist es bei diesen Menschen mit dem oberflächlichen Herz. Der Aufprall auf dem Felsen. Ist interessant dann im Sommer, weil im Winter sieht es komplett gleich aus. Man sieht nichts, alles sieht gleich aus. Doch im Sommer, was fällt einem auf an dieser Stelle? Da wächst ja gar nichts. Oder so ein Gefusel, Unkrautzeug. Das Einzige. Und wenn dann ein Sturm kommt, was in Finnland ab und zu mal passiert, was passiert an dieser Stelle? Wusch! Alles weg. Alles weg. Warum? Keine Wurzeln da. Keine Wurzeln. Nichts bleibt mehr stehen. So ist es bei diesem Menschen mit dem oberflächlichen Herzen. Und darum ist er am Ende genauso verhärtet. Deswegen sagt er, und gleicherweise, er ist genauso verhärtet wie das erste Herz. Dennoch ist es interessant hier, und das ist so wichtig, und damit beschäftigen wir uns für die restliche Zeit, dennoch sehen wir ein komplett anderes Bild, oder? Denn hier, bei diesem zweiten Herzen, sehen wir etwas, er hat einen lockeren Boden, oder? Und er nimmt das Wort Gottes auf. Und wie sogar noch weiter beschrieben, mit Freuden. Das sind die Menschen, die lieben es, von Gott zu hören. Die lieben es, Gottes Wort zu hören. Sie lieben es, von Jesus zu hören. Sie lieben es, von der Gnade, von der Liebe, von der Vergebung Gottes zu hören. Sie lieben es, von der Herrlichkeit Jesus zu hören und von der Herrlichkeit bei ihnen in Ewigkeit. Sie lieben es, von Gottes Plan für die Ehe, für die Kindererziehung zu hören, für alle anderen Bereiche der Welt. Sie lieben es, das alles zu hören. Sie laufen nicht raus aus der Gemeinde, sie laufen rein. Sie gehen nicht weg, sie bleiben da. Sie lieben Gemeinschaft. Sie singen mit, sie beten mit, sie dienen mit, sie geben. Sie rennen nicht weg, sie bleiben da. Denn sie sind da mit Freuden, weil sie das Wort mit Freuden aufnehmen. Jetzt kann man sagen, was ist so falsch daran? Das sind doch wahre Christen. Was sagt Vers 17? Sie haben keine Wurzel in sich. Sie haben einen falschen Boden, der so gut, so echt, so lebendig aussieht, weil sogar irgendetwas wächst. Doch in Wirklichkeit ist dieser Mensch tot. Er ist oberflächlich. Das Wort reicht nicht tief genug ins Herz. Und es hat keinen Bestand, weil der tote Felsen irgendwann kommt und alles vermeintlich Gewachsene abtötet. Tage, Wochen, Jahre vergehen und auf einmal laufen diese Menschen weg von der Gemeinde, weg von Gott. Vielleicht sagen sie noch nicht mal, dass sie kein Christ mehr sind, doch sie laufen nicht mehr so, wie Gottes Wort es sagt. Denn dort war nie komplette Buße und Umkehr. Dort war nie komplette Übergabe seiner selbst unter die Autorität des Herrn. Dort war nie wahres Leben. Und denn ihr Bekenntnis und ihr Interesse am Evangelium war rein emotional, mit Freuden, mit Begeisterung. Das sind doch die uns am meisten verunsichern, wo wir sagen, wieder einer zum Glauben kommen. Und der war on fire, sage ich dir. Der hat gebrannt für den Herrn. Aber lass mich dich warnen, verwechsle nie Begeisterung mit wahrer Bekehrung. Denn ihr Bekenntnis von diesem Oberflächenherzen war nur zeitlich. Für den Augenblick, ohne eine komplette Umwandlung des Herzens. Und somit war ihr Bekenntnis nie echt und sie waren nie wiedergeboren. Jetzt kann man sich die Frage stellen, woher willst du denn das wissen? Doch was ist es, was Gottes Wort in dem Herzen eines wahren Christen oder eines Herzens tun will, damit er ein wahrer Christ wird? Es will tief hineindringen ins Herz, tief rein, um was zu vollbringen im Herzen, dir aufzuzeigen, was für ein großer Sünder du bist, was für ein großer Gott da ist und was du tun musst, damit du Jesus nachfolgst. Buße, Umkehr und nach seinem Wort leben. Das ist, was Gottes Wort tief im Herzen vollbringen möchte. Denn nur das ist wahre Umgestaltung, nur wahre Buße. Und nur das hat wahrhaftig Bestand. Alles andere ist zeitlich oberflächlich. Und wie wird das ganz deutlich sichtbar? Und das ist so wichtig hier im Text. Vers 17. Dadurch wird es offenbar, dass dort keine Wurzeln, kein Bestand, kein echtes Leben vorhanden ist. Vers 17. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen,
nehmen sie sogleich Anstoß. Oberflächliche Menschen sind Teil der Gemeinde Gottes. Sie hören das wahre Wort Gottes. Sie hören die wahren Aufrufe der Nachfolge, um sich auf den schmalen Pfad zu begeben. Doch was passiert dann? Ja, das ist so wichtig, dass wir es grundsätzlich verstehen. Was passiert bei einem Menschen, der wahrhaftig wiedergeboren wird, wahrhaftig gläubig wird? Was passiert in seinem Leben? Das Wort hier in Vers 17, es entsteht im Griechischen, es ist etwas wird geboren. In dem Moment, wo du gläubig wirst, entsteht, wird geboren Bedrängnis und Verfolgung. Das ist es, was anfängt im Leben eines Gläubigen. Angriffe. Das sind die wahren Kosten der Nachfolge, von denen Jesus und sein Wort immer wieder spricht. Was sagt Gottes Wort? Wenn man Jesus nachfolgen will, nimm dein Kreuz auf dich. Matthäus 16. Sich selbst verleugnen. Markus 8. Sein Leben verlieren, Lukas 9. Allein für Jesus leben, 2. Korinther 5. Nicht mehr nach seinem Fleisch leben, 1. Petrus 4. Und allem Weltlichen entsagen, Lukas 14. Das bedeutet wahre Nachfolge. Das ist der einzige Weg in die Herrlichkeit bei Jesus, Johannes 12. Und dieser Weg ist ein Weg der Bedrängnis und der Verfolgung. Schlag mal Johannes 15 auf, 18, 19. So deutlich, es geht kaum deutlicher, was wahre Nachfolge bedeutet. Widerspricht Jesus hier zu uns. Johannes 15, 18, 19. Er spricht hier zu seinen Jüngern, zu wahren Gläubigen. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Leute, das ist es, was wahre Christen erleben werden, die wahrhaftig nachfolgen mit den wahren Kosten der Nachfolge, Bedrängnis und Verfolgung. Das ist die Wahrheit aus Gottes Wort. Und diese Bedrängnis und diese Verfolgung geschieht sowohl von außen, sie geschieht durch andere Menschen, auf der Arbeit, in der Schule, durch deine Nachbarn, in der eigenen Familie, wie wir es letztes Mal in Kapitel 3 gesehen haben, oder durch die Gesellschaft. Überall Angriffe von außen. Überall Bedrängnis. Aber auch durch finanzielle Probleme, durch Krankheiten, durch Probleme und Streitigkeiten in der Ehe, in der Arbeit, mit den Kindern. Und natürlich auch die Anfeindung, die Bedrängnis von innen, der Kampf gegen die eigene in sich wohnende Sünde. Richtig? Das sind alles Bedrängnis und Verfolgung, die geboren werden, wenn du dich auf den Weg der Nachfolge begibst. Doch solche Stürme, solche Angriffe, kann man nur dann bestehen? Aus mir? Aus meiner Freude? Aus meiner Begeisterung? Aus meiner Euphorie? Aus meiner eigenen Anstrengung? Nein, alleine in und durch Jesus Christus. Alleine in und durch seinen Heiligen Geist. Alleine in und durch sein Wort. Psalm 1 fiel mir sofort ein. Ist so wunderbar hier. Wir können den ganzen Psalm lesen, wenn ihr Zeit habt. Ansonsten hört zu, da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz, am Wort des Herrn und über sein Wort nachsinnt, Tag und Nacht. Und ja, hört zu, wie er es beschreibt, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Das ist wahre bleibende Frucht von wahren Christen, die tiefe Wurzeln geschlagen haben in das Wort. Und hier, der Kontrast, Vers 4. Hör zu, wunderbare Parallele zu unserem oberflächlichen Herzen, Markus 4. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht, wegweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Solche Menschen mit einem oberflächlichen Herzen werden vom Wind des Lebens, der Sünde und den Bedrängnissen, der Verfolgung und allen Angriffen einfach weggefegt. Weil sie keine Wurzeln haben, weil sie keine ewige Kraft haben, keine ewige Verbindung, weil sie keinen Herrn haben und sein Wort nicht ganz nachfolgen. Sie haben keinen Bestand und gehen verloren. Die Parallelstelle hier, wieder Lukas 8 aus Markus 4, Vers 13, stellt es sogar noch klarer dar, wenn er sagt, Lukas hier, sie glauben nur eine Zeit lang. Es ist nur dieser unbeständige, euphorische, kurze Glaube. Und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das griechische Wort hier ist skandalizo, was wir als Skandal sehen. Sie sind so schockiert. So schockiert von diesen Angriffen und Bedrängnissen. So schockiert, dass sie in der Gemeinde sind und mit diese Angriffe abbekommen. Und dann sagen sie, hey, das bin ich. Das gibt's ja nicht. So nach, das glaube ich auch nicht. Und dann fallen sie ab, weil sie der radikalen Nachfolge gar nicht nachfolgen wollen. Und abfallen ist das Gegenteil von Standhaftigkeit. Sie sind nicht standhaft, sie fallen ab, sie lassen los, wie so viele andere. Johannes 6,60 beschreibt Jesus genau die, die mit ihm gewandelt sind und dann abfallen. Da heißt es, viele nun, Johannes 6, so ein interessantes, wichtiges Kapitel, wo Jesus so klar und so direkt redet, wenn ihr nicht mein Fleisch esst, mein Blut trinkt. Und dann sagen sie in 60, viele nun von seinen Jüngern, also nicht den 12, sondern im größeren Kreis, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und dann 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Wenn es richtig biblisch wird, wenn es intensiv wird, wenn es wahrhaftig wird, dann fallen oberflächliche Menschen ab. Sie sind wie die Menge beim Einzug Jesu in Jerusalem, die rufen Hosianna, voller Freude, voller Euphorie. Doch Stunden später sind es die gleichen Menschen, die rufen, kreuzige ihn. Das griechische Wort von abfallen bedeutet oder ist im Mittel geschrieben. Es sind die Bedrängnisse, die ihr Teil dazu beitragen, die Verfolgung. Es ist deine aktive Sünde, deine Verantwortung. Schieb es nicht auf irgendjemanden. Die Bedrängnis, die bewirkt, dass du sündigst und abfällst. Denn das ist es, was wahrhaftig in dir ist und dann offenbar wird. John MacArthur sagt an dieser Stelle, Glaubensabfall ist keine unbewusste Abkehr oder einfach nur deine Kämpfe mit Zweifeln. Nein, es ist eine bewusste Aufgabe, und eine bewusste Abkehr von der einen Wahrheit hin zur falschen Lehre. Und er sagt weiter, niemand nimmt sich vor, vom Glauben abzufallen. Es ist niemals eine abrupte, drastische Abkehr im Augenblick, sondern vom Glauben abzufallen ist meistens ein Produkt eines Lebens, welches immer mehr sündhafte Kompromisse eingeht, welches dann das Herz der bekennenden Person so verhärtet und schrittweise von der einen Wahrheit weg. Lenkt. Das ist es beim oberflächlichen Herzen. Und Leute, wir kennen doch so viele, oder? So viele solcher oberflächlicher Menschen, auch solche, die sich Christen nennen. Und es ist so, so traurig. Es sind die vielen Kinder, die in gläubigen Elternhaus groß werden, die einst Christus mit Christus gewandelt haben, die Christus bekannt haben, und dennoch abfallen. Denn sie wurden nur mitgezogen, aber hatten keine eigenen Wurzeln. Bei den Eltern erstmal ausgezogen, bedeutet es bei Christus wegziehen. Es gibt keinen Zwang mehr, keine Menschenfurcht, kein Gefallen, sondern nur noch ich, mir, meine, mich. Und dennoch hört man so oft, naja, die gehen durch eine schwere Phase seit 7 Jahren. Nein, sie sind nicht wiedergeboren. Sie brauchen das Evangelium, denn sie haben keine Wurzeln. Sie brauchen den wahrhaftigen Herrn und sein Wort. Die anfängliche Frucht ist vorbei und es hatte nichts Bestand. Oberflächliche Menschen glauben wie Satan selbst. Es sind die Judasse Und es ist interessant, Judas war selbst hier in der Menge. Es ist immer weiter, auch wenn wir nächstes Mal weiter betrachten. Er sitzt hier, haut sich all das an und denkt sich bestimmt, ich habe den fruchtbaren Boden zu 100%. Und dann fiel er ab. Oberflächliche Menschen sind wie reichen Lüngliche, Fake-Christen. Sie steigen auf wie eine Rakete und fallen runter wie ein Stein. Sie haben kein wahres Leben. Johannes beschreibt solche in 1. Johannes 2,19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Oder wie es Hebräer 6 so deutlich beschreibt. Bei ihnen war nie wahres Leben vorhanden. Warum? Weil sie keinen Bestand haben, weil sie nicht standhaft sind, weil sie nicht beim Herrn bleiben, wo es drauf ankommt. Weil sie oberflächlich sind. Und das ist interessant, viele oberflächliche Menschen und viele oberflächliche Christen, das ist eigentlich doch genau das, was sie suchen, oder? Ein oberflächliches Evangelium, ein oberflächlicher Jesus, eine oberflächliche Wohlfühlgemeinde, eine oberflächliche Religion, ein oberflächliches Christenleben. Denn dafür brauchst du keine Wurzeln. Dafür brauchst du keine Standhaftigkeit, denn es gibt keine Bedrängnis und wahrhaftige Anfechtung. Sondern du schwimmst voll mit dem Strom. Doch das ist nicht das wahre Evangelium, von dem Jesus spricht. Das sind nicht die wahren Kosten der Nachfolge. Und ein solch oberflächliches Evangelium hören wir immer mehr heute. Ein verdrehtes, kosmetisches Evangelium, wo wir Gnade und Segen, die Segen Gottes überbetont hören, aber so gut wie nie Sünde, Buße, Umkehr und das Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen. Man hört nichts von Angriffen, nichts von Bedrängnis, nichts von Verfolgung, sondern nur, du kannst dein bestes Leben jetzt leben. Und solche Gemeinden produzieren dann oberflächliche Menschen mit einem oberflächlichen Herzen. Doch Jesus sagt hier ganz klar, solche Menschen haben keine Wurzeln, kein echtes geistliches Leben. Abschließend habe ich mich auch bei diesen Menschen gefragt, was können wir tun? Was können wir für diese Menschen tun, weil wir haben ständig mit ihnen zu tun? Was können wir für oberflächliche Menschen tun, die zwar Freude haben, bisschen Boden, es wächst ein bisschen was, aber da kommt der Spaten auf den Felsen. Und immer wieder bete zuerst zu Gott. Nochmal, er allein kann Herzen verändern, nicht wir. Es ist so wichtig, dass wir sagen. Das ist ja die oberflächliche Gemeinde, die die ganze Zeit die Methodik verändert vom Ausstreuen und denkt, dadurch werden Menschen gerettet. Nein, es ist nicht die Methode, sondern es ist Gottes Wort in Wahrhaftigkeit ausgestreut. Also bete zu Gott. Und natürlich das Zweite, wie ich es gerade schon gesagt habe, wir müssen das ganze Evangelium verkündigen. Und das ist bei dem oberflächlichen Herzen so wichtig, dass wir wirklich das ganze Evangelium verkündigen. Von der Gnade und dem Zorn Gottes, von den Segnungen und den Kosten der Nachfolge, von dem Freuden und dem Leid. Verkündige das komplette Evangelium von der Treue, der Liebe Gottes. Und verkündige es in Liebe, in Langmut, aber auch in Direktheit und in Klarheit. Denn das ist das ganze Evangelium. Und nur dann wird es ans Ziel kommen, wie es Gott ausgesandt hat. Wenn du es wahrhaftig, aufrichtig, ehrlich und vollkommen verkündigst. Denn jeder, und das ist auch so wichtig, jeder, der ein falsches Evangelium verkündigt, nach Galater 1,8, ist verflucht. Also sei ein treuer Verkündiger des Wortes Gottes. Und was und sollen und können und müssen wir zu diesen Menschen noch tun? Stehe ihnen bei, wenn sie sich auf den Weg der Nachfolge begeben und die Bedrängnisse, die Verfolgung, die Anfechtung, die Angriffe kommen, sei an ihrer Seite. Jüngere sie. Bereite sie vor. Erkläre ihnen, das ist Teil dessen, wenn du Jesus wirklich nachfolgen willst. Stehe an ihrer Seite. Lenke sie konstant auf den Herrn, lenke sie zum Wort, lenke sie in die Gemeinde Gottes, wo sein Wort verkündigt wird. Denn vielleicht fragst du dich die ganze Zeit, wozu eigentlich das Ganze hier? Das kann doch nicht die Kosten der Nachfolge sein. Bedrängnisse, Anfeindung, Anfechtung, Angriffe, kann doch nicht wahr sein. Doch, Warum? Wir alle brauchen diese Bedrängnisse, Anfechtung, Anfeindung, Angriffe. Warum? Damit wir sehen, was in unserem Herzen ist. Und selbst wenn du Christ bist schon, damit du siehst, was ist noch in deinem Herzen, damit du erkennst. Weil Gott weiß es ja alles. Ist ja nicht so, dass Gott dir ja die Bedrängnis schenkt. Ich will mal schauen, weil ich weiß nicht, was da los ist. Nein, er weiß es doch längst. Er will dich wie den Schwamm ausdrücken und gucken. Schau, was dort noch drin ist. Du brauchst mich. Immer sieh nicht zu, dass du stehst, sondern dann wirst du fallen. Bleib beim Herrn. Deswegen haben wir diese Bedrängnisse. Und genauso auch beim oberflächlichen Herzen, damit diese Menschen erkennen, was wirklich in ihrem Herzen ist. Und dann können wir in unserem Leben schauen, dass auch wir Standhaftigkeit erfahren dürfen, oder? In den Bedrängnissen. Aber wenn wir zurückschauen, wen klopfen wir dann auf die Schulter? Uns? Nein. Standhaftigkeit, Treue, Hingabe ist eine Gabe Gottes. Denn es ist Gott, der uns bewahrt, der uns hindurchträgt, der uns festhält, der uns zur Buße leitet, der uns tröstet, der uns ermahnt, erzieht und segnet. Das ist alles Gott. Alles Gott, damit er alle Ehre bekommt. Deswegen prüfe dein Herz, ob du nicht vielleicht ein oberflächliches Herz hast. Vielleicht bist du konfrontiert mit dem wahren Evangelium. Sturm und Kampf toben in deinem Herzen. Doch lass dich nicht fortreißen, sondern komm zum Herrn. Lass dich nicht wegziehen von Wohlfühlgemeinden, sondern bleib bei dem wahren Evangelium. Denn nur Jesus Christus kann dein oberflächliches Herz zu einem tiefgründigen, fruchtbaren Herz machen, indem du dann alle ewigen Segnungen wahrhaftig erkennst. Und dann wirst du auch wahrhaftig bei ihm bleiben. Denn Gottes Wort sagt, da wo er ein gutes Werk angefangen hat, wird er es auch vollenden bis an den Tag Christi. Das waren die ersten beiden Herzen hier in Markus 4. die Jesus seinen Jüngern erklärte, damit sie die Beschaffenheit des Herzens erkennen, besser verstehen und damit sie die Menschen um sich herum besser verstehen können. Nicht zu 100%, aber besser. Nicht um sie zu richten, sondern um sie zu beurteilen, um besser zugerüstet sein für den Weg. Wenn also die Tür aufspringt und mit direkter Anfechtung, wenn Krankheit dich erreicht, wenn die Begierden der Welt deine Sinne verblenden wollen, wie reagierst du dann? Was offenbart dein Herz? Welche Frucht wirst du bringen? Nimmst du Gottes Wort wirklich auf oder nicht? Hast du tiefe Wurzeln oder nicht? Wirst du bestehen und standhaft bleiben oder abfallen? Komm zum Herrn, tu Buße, bleib beim Herrn, bleib beim wahren Evangelium. Begib dich in eine wahre Gemeinde, wo Gottes Wort vollständig verkündigt wird, damit du dich auf den wahren Weg der Nachfolge mit allem begibst und erkennst, dass dir Gott dient, Gott zur Seite steht, er für dich schreitet und dass die Gemeinde an dir, mit dir, durch dich die Einanderstellen ausleben kann. Zu deiner ewigen Freude und zu Gottes ewiger Anbetung. Amen. Lass mich noch kurz beten und dann singen wir noch zwei Lieder. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine wunderbare Gnade und für dein wunderbares Wort. Herr, was bist du für ein Lehrer, der sich Zeit nimmt, uns die Wahrheiten zu erklären. Und selbst dann verstehen wir sie oft nicht. Und dennoch ist uns eine Sache so klar geworden, wir preisen dich dafür, denn du bist wahrhaftig ein Gott der Gnade, der Herzen verändern möchte. Der Gefallen daran hat, dass der Sünder umkehrt und lebt, nach deinem Willen. O Herr, wir sind dir so dankbar dafür, wenn du das in unserem Leben vollbracht hast, indem du unser totes, oberflächliches, steinendes, verhärtetes, weltliches Herz herausgerissen hast und uns ein echtes, lebendiges, fruchtbares Herz gegeben hast. Wir wollen dich preisen dafür, dass du immer noch Menschen errettest. In all deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit. Und dennoch sehen wir in diesem Abschnitt auch die klare Warnung vor dem Gericht für alle, die draußen sind. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du die Menschen wirklich erreichst in unserer unmittelbaren Umgebung, hier vor Ort, in unserem Leben, dass sie das Evangelium hören, dass wir es ausstreuen, nicht nachlassen Oh Herr, lass uns wirklich treue Verkündiger deines Wortes sein mit dem vollständigen Evangelium, damit Menschen verstehen, was es wahrhaftig bedeutet, dir nachzufolgen. Und dass sie erkennen, dass auch bei all den schweren Aspekten der Segen und der ewige Segen weit, weit, weit übersteigt, den wir jetzt noch nicht mal ansatzweise begreifen können, doch eines Tages in Herrlichkeit bei dir begreifen werden. Und dann werden wir niederfallen vor dir mit allen, die du erkauft und errettet hast, und dich anbeten, weil du bist ein wunderbarer Gott. Zu deiner Ehre. Amen.